HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ich war früher Chavistin, aber seit dieser andere Herr Präsident ist, hat sich alles zum Desaster gewandelt. Unser Land ist in einem sehr kritischen Zustand.
Derzeit geht es bei 80% der Proteste um soziale Rechte. Bei vielen Demonstrationen kommt es zu Vandalismus und Plünderungen. Weil die Politik keine Antworten auf die Krise hat, wachsen die Spannungen.
Das ist schlimmer als im Krieg. Jede Woche stirbt ein Polizist. Deshalb habe ich meinen Dienst quittiert. Meine Mutter sagte immer, wenn ich zur Arbeit ging, mögen dich 100.000 Heilige schützen.
Die Sardinen machen uns nicht satt. Sie dienen nur dazu, irgendwas im Magen zu haben, damit wir überleben. Ich weiß jetzt, was Hunger bedeutet.
Hier kostet ein Hamburger 6.000 Bolivares. Der Mindestlohn liegt bei 15.000 Bolivares. Man müsste also fast die Hälfte eines Monatslohns ausgeben.
Ich wollte Maismehl kaufen und stand seit 4 Uhr morgens in der Schlange. Plötzlich rief eine hochschwangere junge Frau vor mir: Ich bekomme jetzt mein Kind, helft mir. Die Leute dachten, sie wolle nur Mitleid erregen, um einen besseren Platz in der Schlange zu bekommen. Aber nein, sie brachte ihren Jungen zur Welt, in der Schlange vor aller Augen, weil auch sie ihr Kilo Mehl haben wollte.
Das Ende des US-Wahlkampfs ist nah. Mittwochnacht ist die zermürbende Schlammschlacht endlich vorbei. Und noch wissen wir nicht, welche politischen Kämpfe danach ausbrechen. Aber während wir in den vergangenen Wochen gebannt auf die USA gestarrt haben, gab es auch anderswo Wahlkämpfe, auch auf amerikanischer Erde, nur eben im Süden des Kontinents. In Nicaragua wurde gerade am Sonntag ein Präsident gewählt, nach einem Wahlkampf, der, wie in den USA, ebenfalls kein Musterbeispiel für fairen demokratischen Wettstreit war. In Nicaragua ist der neue der alte Präsident, aber die Opposition, die will das Ergebnis nicht anerkennen. Da drohen heftige Konflikte. In Venezuela dagegen würde die politische Opposition sehr gerne, möglichst bald wieder wählen lassen und den amtierenden Präsidenten in die Wüste schicken, ihn seines Amtes entheben. Aber alle haben Angst vor einem Bürgerkrieg. Beide Länder, Nicaragua wie auch Venezuela, sind Teil dessen, was die USA früher als ihren Hinterhof betrachtet haben. Ein Hinterhof, in dem sie für Ordnung sorgten, nach ihrem Gusto und zu ihren Gunsten. Nur, das funktioniert nicht mehr. Dafür gibt es viele Gründe und die schauen wir uns jetzt in dieser Ausgabe des Tags genauer an. Scheiternde Staaten, der gefährliche Hinterhof der USA, so haben wir diese Sendung überschrieben und wir beginnen unsere Recherche in Nicaragua. Das Land war in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für manche deutsche Linke eine Kampfzone. Eine Kampfzone gegen den amerikanischen Herrschaftsanspruch in Mittelamerika. Und eine der Figuren, auf die sie Hoffnung setzten, war ein gewisser Daniel Ortega. Nach über 3 Jahrzehnten ist Ortega aber selber ein Autokrat und damit ein Problem.
Mädchen spielen mit ihren Babys. Kaum eine ist älter als 15. Karin besucht das Heim der Nichtregierungsorganisation Casa Alianza für minderjährige Mütter. An der Hand hält sie ihre 6-jährige Tochter. Ein Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen. Karin hat dunkle Haut und schwarze Haare und Augen. Mit 13 wurde sie vergewaltigt und schwanger. Mit 14 war sie Mutter. Als ich die Schwangerschaft bemerkte, war das ein sehr harter Schlag für mich. Ich hatte noch nicht mal die Grundschule beendet, war noch ein Mädchen. Für mich brach die Welt zusammen. Ich dachte, das ist das Ende. Alles, was ich mir für meine Zukunft vorgestellt hatte, löste sich in Luft auf.
Sie fand Zuflucht im Mütterheim. 2 Jahre lebte sie hier, brachte in der Zeit ihr Kind zur Welt und beendete die Schule. Nicaragua ist das Land mit den meisten Teenager-Schwangerschaften in Lateinamerika, Tendenz steigend. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Politik der vermeintlich sozialistischen Regierung des früheren Revolutionärs Daniel Ortega. Nachdem er 1990 abgewählt worden war und 2-mal vergeblich versuchte, wieder Präsident zu werden, verhalf ihm ein Pakt mit der katholischen Kirche zur Rückkehr an die Macht. Gegenleistung seiner Regierung waren Gesetze, die unter anderem jegliche Abtreibung unter Strafe stellen, auch im Falle von Vergewaltigungen Minderjähriger. Ortega selbst wurde von seiner Stieftochter angeklagt, sie jahrelang sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Ihm wurde nie der Prozess gemacht. Die Institutionen stehen unter Kontrolle seiner Regierung. Und seine Frau, die Vizepräsidentschaftskandidatin Rosario Murillo, hielt zu ihm. Als Regierungssprecherin gibt sie Statements ab, aber keine Interviews. Wer etwas über sie erfahren will, muss andere fragen, wie ihre frühere Freundin Gioconda Belli. Die international erfolgreiche Schriftstellerin ist eine von vielen Weggefährten aus Zeiten der Revolution, die Murillo und Ortega die Freundschaft kündigten. Rosario hat nichts dafür getan, dass die Rolle der Frauen in diesem Land gestärkt wird. Im Gegenteil. Ihr Diskurs ist religiös und reaktionär. Selbst die Kirche ist progressiver als sie mit ihrer manipulierenden Sprache. Rosario Murillo war nie religiös, aber sie wurde es, als Daniel Ortega zum Präsidenten gewählt wurde. Die beiden betreiben ein skrupelloses Spiel und verwandeln sich, so oft sie müssen, um an der Macht zu bleiben. Diese Macht basiert auf einem System von Abhängigkeiten. Wichtige Posten haben Ortega und Murillo mit Familienmitgliedern besetzt. Oberstes Gericht, Wahlrat, Militärführung und die meisten Medien tanzen nach ihrer Pfeife. Ortega ließ das Wahlrecht ändern, damit er wiedergewählt werden kann und paktierte sogar mit dem rechten wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Alemán, den er aus dem Gefängnis holte. Im Einklang mit Institutionen wie dem obersten Gericht stellte er die Oppositionsparteien mit allerlei Tricks kalt. Das Volk müsse den Ortega-Clan hinauswerfen, fordert der berühmteste Dichter des Landes Ernesto Cardenal im ARD-Interview. Heute leben wir in einer Familiendiktatur. Daniel Ortega, seine Frau und Kinder halten die Macht in den Händen. Letztendlich das ganze Land.
So macht man das in Nicaragua. Die Familie Ortega lässt sich durch Wahlen ihre Familienherrschaft absichern. Das hat eben unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann in ihrem Bericht geschildert. Selbst der bedeutendste Dichter des Landes, einst Mitstreiter des Präsidenten, hat sich von ihm abgewandt. Aber Daniel Ortega wurde trotzdem am Sonntag wiedergewählt. Dabei hat die lateinamerikanische Literatur niemanden so ausgeleuchtet wie ihre Autokraten. Man kennt sie und ihre Macken als Leser in Lateinamerika so gründlich wie die eigene Ehefrau. Michi Straßfeld, Sie übersetzen seit Jahrzehnten Literatur aus Lateinamerika ins Deutsche. Guten Abend.
Guten Abend.
Von Daniel Ortega in Nicaragua beispielsweise ist bekannt, dass er mit Hilfe der Wähler seine Ehefrau zur Vizepräsidentin macht. Ortega selbst ist alt, bleibt Präsident, wurde wiedergewählt und seine junge Frau sichert den Alten politisch ab. Das ist doch eigentlich eine tolle Romanvorlage, oder?
Natürlich, man möchte vor lauter Grauen eigentlich gar nicht hinschauen. Die esoterische Gattin, die den Familienbetrieb mitbetreibt und Zuflucht bei der Jungfrau Maria sucht, wenn zum Beispiel aberwitzige Projekte wie der Kanal durch Nicaragua in Planung stehen. All dies ist surreal, dass man meinen könnte, das kann überhaupt nicht die Wirklichkeit sein, das kann nur ein Roman sein und zwar ein schlechter. Leider ist die Wirklichkeit so und nicht nur in Nicaragua, das gilt auch für viele andere Länder. Und obwohl lateinamerikanische Autoren wirklich intensiv sich mit dieser Plage ihres Kontinents befasst haben, denn diese Plage fing ja schon im 19. Jahrhundert an mit einem berühmten Diktator in Paraguay, de Francia, über den der großartige Autor Augusto Barbastus ein Buch geschrieben hat, Ich der Allmächtige. Er schloss einfach die Türen für das ganze Land für 30 oder 35 Jahre und zitierte französische Klassiker. Dann Guatemala, der Herr Präsident von dem Nobelpreisträger Miguel Ángel Asturias, auch ein großartiges Buch. Nun konnte man sagen, Guatemala bekam damals einen Präsidenten, genauso wie Santo Domingo mit Trujillo, über den ja Vargas Llosa großartig geschrieben hat in das in dem Roman Das Fest des Ziegenbocks, das waren ja nun Diktaturen, die von den USA eingesetzt worden sind und dann mit Hilfe der USA eben auch 3 Jahrzehnte und länger an der Macht bleiben konnten. Aber jetzt bei Fidel Castro in Kuba, bei Daniel Ortega in Nicaragua, bei Venezuela mit Maduro im Augenblick, das sind ja nun irgendwie gewählte Menschen gewesen oder durch die Revolution an die Macht gekommen. Und dann klammern sie sich an die Macht, hebeln alle demokratischen Institutionen aus, um sich die Macht für sich und ihre Familie und die Ewigkeit weiter zu sichern. Aber es ist zum Haare raufen.
Aber gehört nicht dazu auch eine gewisse Kollaboration der Schriftsteller? Nehmen wir das Beispiel Gabriel García Márquez. Der ist tot, war bis zu seinem Tod aber ein Kumpel von Castro. Es gab da eine Kumpanei zwischen beiden. Der
das
bedeutendste Dichter,
anders.
Ja, aber ich darf ich den Satz noch zu Ende machen? Der bedeutendste Dichter Lateinamerikas buhlte um das Wohlwollen des Autokraten. Frage, hat das nicht auch dazu geführt, dass Linkspopulisten wie Chavez wählbar wurden?
Das sehe ich etwas anders. García Márquez war fasziniert von der Macht und er wollte die Macht aus allernächster Nähe kennenlernen. Er hat sich natürlich vor allen Dingen mit den Anfängen der kubanischen Revolution, wie fast alle Intellektuelle Lateinamerikas, solidarisch erklärt und er hat Castro über lange Jahre hinweg die Treue gehalten, als alle anderen sich schon von ihm abgewendet hatten. Er hat aber im Hintergrund vieles bewirkt. Er hat bewirkt, dass Leute aus den Gefängnissen kamen. Er hat bewirkt, dass Familien zusammengeführt wurden. Also seine Rolle in Kuba ist sehr komplex. Und solange wir auch den Text nicht kennen, den es ja angeblich gibt, aber der unter Verschluss ist, noch viele Jahrzehnte vermutlich, wissen wir nicht genau, was er dort gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Aber er hat immer die Macht analysiert. Er hat ja nun auch einen Diktatorenroman geschrieben, Der Herbst des Patriarchen. Und da fließen ja diese ganzen Dinge, die er aus nächster Nähe beobachtet hat, die er aus der Geschichte erfahren hat, die fließen ja alle zusammen. Deshalb ist das etwas sehr Widersprüchliches in einigen Aspekten, aber nicht so leicht zu auf eine Seite zu schlagen. Was Chavez anbetrifft, als der an die Macht gekommen ist, war es ganz klar, dass die Verhältnisse in Venezuela zum Himmel schrien. Es gab eines der ölreichsten und somit der reichsten Länder, verprasste seinen Wohlstand, an dem nur wenige teilgenommen haben und die Massen blieben ausgesperrt. Das ist klar, dass sie dann jemandem, der sagte, ich mache das jetzt ein bisschen anders und ihr kriegt was mit, die Gefolgschaft mit Freuden geleistet haben. Und er hat ja am Anfang sehr viel für das Volk getan. Er hat Sozialprogramme ins Leben gerufen und so weiter und so weiter. Dass er dann hinterher auch wieder im Delirium der Macht gefangen war und dann anfing, über seine Verhältnisse zu leben und einfach intellektuell und überhaupt nicht fähig war, dieses Land zu führen und es somit peu à peu an den Abgrund geführt hat. Und sein Nachfolger, der noch nicht einmal das Charisma von Chavez hat, der hat es jetzt in den Abgrund gestürzt.
Michi Straußfeld, Übersetzerin lateinamerikanischer Literatur.
Entschuldigung.
Ja, Übersetzerin?
Nein, bin ich nicht. Ich bin Vermittlerin.
Wo ist der Unterschied?
Dass ich nicht selber übersetze, sondern die Bücher im Original lese und dann empfehle für eine Publikation in Deutschland.
Gut, das haben wir jetzt gelernt. Auf Wikipedia, macht ja gar nichts, steht's anders. Besten Dank aber für diesen ersten Einstieg in unsere Sendung über scheiternde Staaten, der gefährliche Hinterhof der USA. Und hier kommt eine eben erwähnte literarische Nachricht über einen lateinamerikanischen Patriarchen. Aus der Werkstatt des Gabriel García Márquez. Keiner hat diese unseligen Herrscher so demaskiert wie er.
Die wenigen Menschen, die damals Zugang zum Regierungspalast bekamen, sahen ihn in seinem Schaukelstuhl, in dem er die 2 Uhr Mittagsschwüle in der Stiefmütterchenlaube überstand. Er hatte seinen Feldrock aufgeknöpft, er hatte den Degen mit der Schärpe der Vaterlandsfarben abgelegt, er hatte die Stiefel ausgezogen, dafür aber die purpurfarbenen Socken von den 12 Dutzend anbehalten, die der Heilige Vater ihm von seinen Strumpfwirkern hatte schicken lassen. Die Mädchen einer benachbarten Schule, die auf die rückwärts gelegenen Mauern kletterten, wo die Überwachung weniger streng war, hatten ihn oftmals in dieser schlaflosen Schläfrigkeit überrascht. Bleich mit an den Schläfen klebenden Medizinalblättern, von den Lichtpfützen der Laube getigert in seiner Ekstase eines auf dem Grund eines Wasserbeckens mundaufwärts liegenden Teufelsrochens. Alter Flaschenbaum, riefen sie ihm zu. Er sah sie vom Dunst der Hitzespiegelung verzerrt. Er lächelte ihnen zu, grüßte sie mit der Hand ohne Atlashandschuh, hörte sie aber nicht. Er roch den Krabbenschlamm in der Meeresbrise. Er spürte das Picken der Hühner an seinen Fußspitzen, spürte aber nicht den leuchtenden Donner der Zikaden, hörte nicht die kleinen Mädchen, hörte nichts. Seine einzigen Berührungen mit den Wirklichkeiten dieser Welt waren damals ein paar Abfallfetzen seiner wichtigsten Erinnerungen. Nur sie hielten ihn am Leben, seit er sich der Regierungsgeschäfte entledigt hatte und im Stand der Unschuld der Vorhölle der Macht schwamm. Nur mit ihnen vermochte er dem vernichtenden Atem seiner übermäßigen Jahre zu begegnen. Wenn er bei Einbruch der Nacht durch das menschenleere Haus wanderte, dann versteckte er sich in den lichterloschenen Kanzleien. Er riss die Ränder der Memoriale ab und schrieb mit seiner blumenreichen Schrift darauf die übrig gebliebenen Abfälle der letzten Erinnerungen, die ihn vom Tode bewahrten.
Scheiternde Staaten, der gefährliche Hinterhof der USA, heute unser Thema im Tag. In Nicaragua scheitert die Demokratie, gerade wurde der alte Präsident Daniel Ortega wieder der neue, die Opposition will aber das Ergebnis nicht anerkennen. In Venezuela will die Opposition den gewählten Präsidenten eigentlich seines Amtes enthüben, zögert aber noch wegen der möglichen Folgen, obwohl das Land in Richtung Diktatur gerutscht ist, obwohl die Lage der Menschen geradezu verzweifelt ist. Wie verzweifelt, das schildert die Reportage von Rebecca Friedmann sehr anschaulich. Sie beginnt mit dem Brief eines Studenten.
Mama, ich gehe für die Freiheit Venezuelas kämpfen. Wenn ich nicht zurückkomme, bin ich mit ihr gegangen. Dieser Satz ist für unsere Generation zum Symbol geworden. Er stammt aus einem Brief, den der Student Basil da Costa an seine Mutter geschrieben hat, bevor er bei einer Demonstration von paramilitärischen Banden erschossen wurde. Und leider ist das die Realität. Obwohl wir uns nach außen hin mutig geben, ist immer auch die Angst da, bei einer Demo einen Schuss abzukriegen oder festgenommen zu werden.
Der schmächtige Soziologiestudent Manuel Coloma sitzt auf einem Stuhl zwischen Bücherregalen. Er wirkt angespannt. Der Buchladen im Zentrum von Caracas erinnert mit seiner kleinen Kaffeebar an einen europäischen Hipsterladen, mit dem Unterschied, dass es hier keinen Kaffee mehr gibt. Der ist in Venezuela längst Mangelware. Außerdem gibt es gerade auch kein Wasser, mit dem man ihn zubereiten könnte. Das wird vom Staat zur Rationierung mehrmals täglich abgestellt. Auch die Universitäten bekommen die Krise zu spüren. Es gibt keine Unterstützung mehr vom Staat. Material wie Papier und Toner sind knapp. Professoren verdienen oft weniger als den Mindestlohn. Kantinen bleiben geschlossen. Und zuletzt wurde im ganzen Land auch noch monatelang der Strom rationiert. Betroffen von solchen Sparmaßnahmen der sozialistischen Regierung ist vor allem das Landesinnere.
Weil es hier in unserer Stadt sehr heiß wird, sind an meiner Universität die Fensterscheiben in den Klassenräumen verdunkelt. Ohne Strom gibt es dann weder Klimaanlagen noch Licht, sodass einige Professoren ihre Studenten samt Tisch und Stuhl nach draußen beordern, damit sie wenigstens Tageslicht haben. Letzte Woche sollte ein Kurs draußen auf der Wiese eine Prüfung schreiben. Da hat es zum Regnen angefangen und sie mussten zu Hause fertig schreiben. Das ist so eine der vielen absurden Situationen hier.
Isabel Arango studiert seit 8 Jahren Ingenieurswissenschaften an einer öffentlichen Universität in Ciudad Guayana, der wichtigsten Industriestadt im Osten des Landes. Endlos scheinende Universitätsstreiks und das überlebensnotwendige Jobben haben sie zum Langzeitstudium gezwungen. Die täglichen Absurditäten und Strapazen gehören für sie schon lang zum Alltag. Nüchtern erzählt sie, wie die fast täglichen Raubüberfälle in Bussen der Universitäten ablaufen.
Die Überfälle finden immer an den langen Strecken der Straße statt, wo keine Polizei in der Nähe ist. Die Räuber, die meistens mit gefälschten Studentenausweisen als Passagiere eingestiegen sind, stehen plötzlich auf und kündigen den Überfall an. Dann gehen sie mit einer Tüte durch die Reihen und sammeln alle Wertsachen ein, wie in einer Kirchenkollekte. Wenn man nichts reintut, bedrohen sie dich mit ihrer Pistole. Um das zu vermeiden, machen die Passagiere meistens resigniert mit. Es wird ihnen alles abgenommen, was irgendwie wertvoll sein könnte. Handys, Taschenrechner, Bücher aus der Uni, hübsche Federmäppchen. Das kann man alles weiterverkaufen.
Die Gesamtsituation in Venezuela ist so schlecht, dass vor allem Hochschulabsolventen, die es sich leisten können, das Land verlassen. Es ist ein Wunder, dass Studenten wie Manuel Coloma unter den widrigen Umständen noch ihren Idealismus behalten und sich aktiv und kritisch zu Wort melden. Damit werden sie zum Sprachrohr einer frustrierten Bevölkerung, die heute vor allem auf die Straße geht, weil sie Hunger hat.
Die Studentenbewegung ist zurzeit eine der legitimsten Institutionen, die unser Land hat. Ich sage das, weil alle Umfragen bekräftigen, dass die Bevölkerung mehr Vertrauen in die Studenten hat als in die verschiedenen politischen Institutionen. Sei es die Exekutive, die Legislative oder die Judikative. Wir sind also zur Stimme des Volkes geworden.
Gerade hat auch die Organisation Reporter ohne Grenzen Venezuela auf die Liste der Feinde der Pressefreiheit gesetzt. So driftet das Land in die Diktatur, aber der amtierende Präsident wehrt sich gegen jeden Kurswechsel. Währenddessen ergötzen sich seine Anhänger an Maduros Starrköpfigkeit. Ich fragte vor dieser Sendung den Lateinamerika-Fachmann Professor Stefan Klaasen von der Uni Göttingen. Venezuela hat doch Öl, steht aber am Abgrund. Ist daran der niedrige Ölpreis mit Schuld?
Nein, dass Venezuela am Abgrund steht, liegt nur zum kleinen Teil am Ölpreis. Der Ölpreis hat, sagen die Wirtschaftskrise, die schon vorher sich zusammengebraut hat, nur noch offensichtlicher gemacht, aber das Land hat unter jahrelanger Misswirtschaft gelitten und der gefallene Ölpreis macht das jetzt offenbar, weil eben die Haupteinnahmequelle des Landes da weggebrochen ist.
Sie sagen, es ist jahrelange Misswirtschaft. Was sind denn die Kriterien dieser Misswirtschaft gewesen? Was haben die falsch gemacht?
Naja gut, in Venezuela haben sie ja im Grunde eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die den Privatsektor verschreckt hat, ausländische Investoren vertrieben hat, politische Kontrolle über die staatlichen Firmen übernommen haben, sodass also da nicht mehr nach wirtschaftlicher Effizienz, sondern nach politischer Kontrolle hauptsächlich regiert wurde. Und das war also besonders der Fall in der Zeit nach Chavez. War unter Chavez, hat sich das schon angedeutet, aber unter Maduro hat sich das nochmal beschleunigt, um eben auch politisch in Kontrolle zu bleiben.
Das heißt, politische Fehlentscheidungen haben dazu geführt, dass die Wirtschaft in Venezuela so am Boden liegt?
Ja, ganz eindeutig ist das der Hauptgrund, dass die Wirtschaft am Boden liegt. Man hat in den Zeiten, in denen der Ölpreis hoch war, hat man nichts getan, um die Wirtschaft zu diversifizieren, um ein bisschen auf eine breitere Basis zu stellen, sondern hat im Grunde einfach nur mit den Öleinnahmen manche durchaus sinnvolle Sozialprogramme gefördert und ansonsten ein ineffizientes staatliches Wirtschaftssystem am Laufen gelassen. Und als eben jetzt der Ölpreis gefallen ist, ist einfach nichts mehr da. Es fehlen die Devisen und ist ja tatsächlich dramatischerweise der Fall, dass in einem doch nicht so armen Land Menschen unter Lebensmittelknappheit und Hunger leiden.
Das ist genau der Punkt. Die Armen haben ja auch Chavez gewählt. Was hat er denen denn versprochen?
Chavez hatte den Armen größere Teilhabe versprochen und er hatte auch einige Sozialprogramme in die Wege geleitet, um eben mehr Bildung, mehr Gesundheit, aber auch mehr Geldtransferprogramme für Ärmere aufzubauen. Und das war durchaus populär. Aber er hat viel zu wenig getan, um die wirtschaftliche Basis dieser ganzen Ausgaben zu schaffen oder zu erhalten. Und bei ihm ging das alles noch ganz gut. Zum einen, weil der Ölpreis hoch war und zum anderen, weil er ein sehr charismatischer Politiker war, der eben im Grunde auch wirklich auf die Bevölkerung, nicht nur die Armen, aber vor allen Dingen die Armen, einen sehr guten Eindruck gemacht hat, dass er wirklich auf ihrer Seite steht. Der Nachfolger Maduro ist im Grunde einfach nur ein Sachwalter, dem es nur um Machterhalt geht und dem im Grunde das ganze Charisma, das Chavez vorher hatte, abgeht und der natürlich das Pech hat, in einer Wirtschaftskrise zu regieren.
Und jetzt ist Venezuela beinahe ein gescheiterter Staat. Mit Mexiko haben die USA schon vor Jahrzehnten ein Freihandelsabkommen geschlossen, das heißt NAFTA, und hat in diesem US-Wahlkampf eine sehr wichtige Rolle gespielt. Venezuela ist in diesem Abkommen namens NAFTA nicht dabei. Ist der Markt dort nicht attraktiv genug gewesen für die USA?
Naja, das würde ich jetzt so nicht sehen. NAFTA war natürlich zuerst mal besonders wichtig für die USA, weil Mexiko eben der direkte Nachbar ist. Ein sehr großes Land, das auch eine relativ starke und deutlich diversifiziertere Wirtschaft hat. Venezuela ist ein ganz Stück weiter weg und war für die USA hauptsächlich als Ölproduzent relevant. Und von daher, da bei Öl sowieso Freihandel herrscht, gab es also keinen großen Sinn, ein Freihandelsabkommen mit Venezuela abzuschließen.
Das heißt, Venezuela war für die USA bislang nicht von Bedeutung, umgekehrt aber schon. Keine der politischen Reden des verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez und auch seines Nachfolgers kam ohne die Attacken auf die USA aus. Wie erklären Sie sich das?
Ja gut, die USA wird häufig als der Buhmann in Lateinamerika angesehen. Gibt natürlich auch teilweise Begründungen dafür. Die USA hat vor allem in der Vergangenheit, aber in den letzten Jahren viel weniger, ja massiv auch politisch interveniert, um politisch unliebsame Regime zu entfernen. Vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren, aber bis in die 80er Jahre rein, als sie die Contras in Nicaragua gefördert hatten. Und bei einer linksgestellten Regierung wie Venezuelas war natürlich dann die USA Feindbild Nummer eins. Sie waren ja auch eng verbündet mit Kuba, das ja von den USA ebenfalls sanktioniert wurde. Und von daher war das jetzt nicht so überraschend, dass man immer auf die Amerikaner geschimpft hat.
Aber es gibt ja nicht nur Venezuela. In Nicaragua hat die Familie Ortega sich fest etabliert, hat Wahlen in der Vergangenheit gewonnen, auch am vergangenen Sonntag. Aber Präsident Ortega macht's offenbar geschickter als Maduro in Venezuela. Was macht er besser?
Also zum einen muss man einfach sagen, in Nicaragua ist die wirtschaftliche Lage deutlich besser. Das Land wächst. Es hat im Grunde in den letzten Jahren einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Es hat auch geschafft, die Gewalt, die sehr viele zentralamerikanische Länder betrifft, also vor allen Dingen von Drogenbanden und Gangs, im Zaum zu halten, dass also Nicaragua relativ sicher ist. Und er hat eben mehr in die Wirtschaft investiert und gleichzeitig auch, ähnlich wie Chavez, eine Reihe von Sozialprogrammen auf den Weg gebracht. Es ist bedauerlich, dass er jetzt hier versucht, auf Teufel komm raus, die Macht seiner Familie zu zementieren. Seine Frau ist ja jetzt Vizepräsidentin geworden. Und das ist natürlich kein gutes Signal für die zukünftige politische und wirtschaftliche Entwicklung dort.
Das Gespräch mit dem Lateinamerika-Fachmann Professor Stefan Klaasen haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Sein Fazit für Venezuela: Das politische System dort ist gescheitert. Der Sozialismus im 21. Jahrhundert erweist sich als Chimäre. Was aber bedeutet dieses Scheitern eines politischen Heilsversprechens für die Bevölkerung? Es bedeutet ganz schlicht, viele hungern.
Wenigstens ist Mango-Saison. Mit langen Holzstangen bewaffnet ziehen ganze Familien durch Caracas auf der Suche nach der süßen, fleischigen Frucht. Das sei die Maduro-Diät, sagt der 33-jährige Familienvater José und wischt sich orangefarbenen Saft vom Mund. So wie er sind viele überzeugt davon, dass die Regierung des unbeliebten sozialistischen Präsidenten Maduro schuld an der Misere sei. Josés Kinder sammeln Mangos vom Straßenrand. Die schlaksige 12-jährige Tochter Maria wünschte, sie könnte mal wieder Bohnen essen. Aber die gibt es selten und wenn, dann kostet ein Kilo Vaters halben Monatslohn. Seit einigen Wochen kann sich die Familie nicht mehr satt essen.
Manchmal bekommt mein Papa Brot. Meistens haben wir aber keins. Zurzeit esse ich 20 Mangos am Tag.
Maria wird trotzdem nicht satt. Die Wirtschaftskrise hat ihren Vater arbeitslos gemacht. Als Orthopädietechniker hatte er nichts mehr zu tun, weil er kein Material importiert wird. Dollar für jeglichen Import fehlen in Venezuela.
Wegen der hohen Inflation reicht das Geld nicht mehr zum Leben. Auch der Gärtner Ever gibt seinen 5 hungernden Kindern Mangos. Die sammelt er auf, wenn er bei seinen wohlhabenden Kunden in der Hauptstadt Caracas arbeitet. Früher hätte er sie zu den Gartenabfällen geworfen.
Kinder wollen immer essen und sie quengeln, wenn es nicht genug gibt. Mama, gib mir mehr, ich bin noch nicht satt. Also versuchen wir, sie abzulenken oder geben ihnen Mangos. Manchmal müssen wir ihnen aber auch einfach sagen, dass sie den Hunger aushalten müssen. Wir können nichts tun. Früher hatten wir für eine Mahlzeit etwa 1 Kilo Reis, heute nur noch die Hälfte. Sich nicht satt essen zu können, ist besonders für die ganz Kleinen schlimm. Sie verstehen es nicht und halten es nicht aus.
In seinem 2000 Einwohnerdorf stünden vor dem Supermarkt mit subventionierten Lebensmitteln manchmal 1500 Menschen Schlange, erzählt der schmächtige Mann. Als er es das letzte Mal schaffte, hineinzukommen, bevor alles ausverkauft war, musste er sich zwischen Nudeln und Milch entscheiden. Für beides reichte sein Geld nicht.
Wir dürfen ja nur einmal pro Woche dort einkaufen. Wenn ich an dem Tag nichts bekomme, haben wir Pech. Dann beschaffen wir uns den Mais, der als Hühnerfutter gedacht ist. Den bereiten wir auf, waschen und mahlen ihn. Das ist der Vorteil des Lebens auf dem Dorf. Dort gibt es wenigstens eine Mühle, in der Stadt nicht.
In der Stadt gibt es Müll. Am Rande eines Großmarktes sammelt Carlos gammelige Mandarinen für seine Kinder in eine Tüte. Darin liegt bereits ein Fischkopf. Mit dem Taschenmesser kratzt er Reste aus einer Melone und schiebt sie sich gierig in den Mund.
Präsident Maduro ist eben nicht Chavez. Der hätte jeden Stein umgedreht, um Essen für uns zu finden. Maduro organisiert nur irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren, wie die Komitees zur Lebensmittelverteilung. Bei mir waren die noch nie.
Einstweilen ist der Müll Carlos' Rettung. Aber die guten Stücke werden knapper, weil täglich mehr Menschen in Not geraten. Wirtschaftskrise und Mangel treffen diejenigen Venezolaner am härtesten, die sich die hohen Schwarzmarktpreise nicht leisten können.
Aus Venezuela berichtete Anne-Kathrin Mellmann. Aktuell ist die Inflation dort so hoch, dass die Währung fast wertlos ist und die Banknoten nicht mehr gezählt, sondern nur noch gewogen werden, um ihren ungefähren Wert zu bestimmen. Armes Venezuela. Es hat sich politischen Phantasten ausgeliefert, obwohl die doch in der Literatur des Kontinents schon lange demaskiert worden sind. Aber die richtigen Schlüsse haben die Wähler ganz offensichtlich nicht daraus gezogen. Hier ein Ausschnitt aus Miguel Ángel Asturias Roman »Der Herr Präsident«, in diesem Fall einer aus Guatemala.
Der Präsident sprach einige Worte, die Rechte auf die marmorne Balkonbrüstung gelegt und den Körper halbwegs abgewandt. Er drehte seinen Kopf langsam von links nach rechts über der ganzen Versammlung, finster mit gerunzelter Stirn. Männer und Frauen trockneten mehr als eine Träne. Der Feldrichter eilte, von einigen Freunden gefolgt, auf den Präsidenten zu, als dieser vom Balkon zurücktrat, um ihm die Flucht des Generals Canales zu melden und um ihn vor allen anderen zu seiner Rede zu beglückwünschen. Doch wie alle, die sich dem Präsidenten mit diesem Vorsatz näherten, blieb er stehen. Von einer seltsamen Furcht, von einer überirdischen Macht gepackt. Und um nicht mit der ausgestreckten Hand dazustehen, gab er sie Cara de Angel. Der Günstling drehte ihm den Rücken, und mit der ausgestreckten Hand hörte der Feldrichter die ersten Detonationen einer Reihe von Explosionen, die innerhalb weniger Sekunden wie Artillerieschüsse aufeinander folgten. Noch hört man die Schreie, noch springen und rennen die Frauen über die umgestürzten Stühle und stampfen sie heftig zusammen. Noch hört man die Schritte der Soldaten, die wie Reiskörner zwischen Maschinengewehren, Spiegeln, Offizieren und Kanonen durchgleiten. Die Hand an der Patronentasche, die nicht sofort aufgehen will, das Gewehr geladen. Ein Oberst eilt die Treppe herauf, den Revolver in der Hand. Ein anderer eine Wendeltreppe hinunter, den Revolver in der Hand. Es war nichts. Ein Hauptmann springt durchs Fenster, den Revolver in der Hand. Ein anderer rennt zur Tür, den Revolver in der Hand. Es war nichts. Es war nichts. Doch die Luft ist kalt. Die Nachricht verbreitete sich durch die in Unordnung geratenen Säle. Es war nichts. Langsam vereinigten sich die Gäste wieder. Einigen war der Schweiß auf die Stirne getreten, andere hatten die Handschuhe verloren, andere hatten wieder Farbe angenommen, aber konnten noch nicht sprechen. Oder sie hatten die Sprache wiedergefunden, doch waren sie farblos im Gesicht. Was niemand wusste, war, wann und wohin der Präsident verschwunden war. Auf dem Boden, am Fuße einer Treppe, lag der erste Trommler der Militärkapelle. Er war mit Trommel und allem die Treppe vom ersten Stockwerk hinuntergefallen. Und von dort her stammte der Ruf: Rette sich, wer kann.
H2 der Tag, scheiternde Staaten, der gefährliche Hinterhof der USA. Heute unser Thema im Tag. Aus diesem früheren Hinterhof der USA machen sich jedes Jahr Zigtausende auf dem Weg nach Norden zu den vermeintlich wohlhabenden Gringos. Die USA sind immer noch attraktiv für Migranten. Für sie hat das Versprechen des amerikanischen Traums noch Überzeugungskraft, während er in den USA selber nicht mehr zieht. So ändern sich die Verhältnisse. Im Süden glaubt man noch an die Chancen im reichen, einst so dominanten Norden. Unsere USA-Korrespondentin Martina Butler erzählt Ihnen jetzt die Geschichte einer illegalen Zuwanderin aus El Salvador. Auch so ein mittelamerikanischer Staat, den man als gescheitert bezeichnen muss.
Bei ihr zu Hause wussten die Leute Bescheid, erzählt Katja. Und sie erzählt, wie mit Fingern auf sie gezeigt wurde. Zu Hause? Das war damals El Salvador. Das Land mit der weltweit höchsten Mordrate. Als Katja 9 Jahre alt war, sind ihre Eltern in die USA gegangen, um Geld nach Hause zu schicken, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.
It was hard. I used to talk to them.
Das war schwer. Ich habe mit ihnen am Telefon geredet und Briefe geschrieben. Aber ohne Eltern zu leben, ist nicht leicht.
Living without parents is not easy.
Katja lebte bei ihrer Oma, bis es Streit in der Familie gab und die Oma sich nicht mehr kümmern konnte. Katja war 17 und mit ihrer Schwester allein in El Salvador. Ihre Eltern holen sie 2002 in die USA. Nach 8 Jahren sieht Katja zum ersten Mal am Flughafen ihre Eltern wieder. Die 31-Jährige ist inzwischen verheiratet, hat selbst 2 Töchter. Die meisten ihrer Familienmitglieder sind inzwischen entweder US-Bürger, haben eine Green Card oder eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Katja fällt durch viele Löcher. Für das eine Gesetz zu spät gekommen, für das andere 2 Monate zu alt. Die Angst, auf der Straße angehalten, nach Papieren gefragt zu werden, sie begleitet jeden Illegalen in den USA, sobald er aus der Haustür geht. 1 Jahr nachdem ihre Aufenthaltsgenehmigung ausgelaufen war, bekam sie eine Nachricht, die ihr Leben ins Schleudern brachte.
The first time that they said they were going to deport me. It was in 2012.
Sie haben mir gesagt, dass sie mich abschieben werden. Das war 2012. Ich musste mir ein Flugticket kaufen. Sie haben mir ein Datum gegeben, wann ich aus dem Land sein muss. Dann ist meine Tochter krank geworden und für mehrere Wochen ins Krankenhaus gekommen. Deshalb wurde das nicht durchgezogen. Ich wurde nicht abgeschoben.
So they gave me more time.
Ein kurzes Aufatmen für die Frau mit dem breiten Gesicht und dem freundlichen Lächeln. Ihre Geschichte hätte sich wiederholt. Auch ihre Kinder wären ohne ihre Mutter groß geworden. Der 2. Anlauf kommt 2014. Sie soll wieder abgeschoben werden. Wieder hat Katja Glück. Wieder wird die Entscheidung zurückgenommen. Zwischenzeitlich muss sie wie eine Straffällige eine elektronische Fußfessel tragen. Die Behörden können ihren Aufenthaltsort so am einfachsten überwachen. Die Abschiebung hängt wie ein Damoklesschwert über ihrem Leben.
Wir tun nichts Falsches. Wir sind nicht gefährlich. Wir verletzen niemanden. Wir arbeiten nur, um unsere Familien zu ernähren.
H2 der Tag, scheiternde Staaten in Mittelamerika, wo man auch hinschaut. In Nicaragua hat sich eine Familiendynastie die Macht abgesichert. In Venezuela klammert sich ein gescheiterter Präsident ans Amt. In Honduras hat gerade der Präsident angekündigt, dass er auch der nächste Präsident sein wird. Er strebt eine 3. Amtszeit an, obwohl das die Verfassung gar nicht vorsieht. Und wenn man diesen Bericht eben über Guatemala hört, weiß man, auch dort liegt vieles im Argen. Annette Schwarzbauer, Sie leiten die Konrad-Adenauer-Stiftung in Guatemala-Stadt. Wir hoffen, die Leitung steht. Guten Abend.
Hallo, ja, die Leitung steht.
Oh, ich höre Sie wunderbar, ein Wunder. Also das wenigstens funktioniert, das Telefonsystem, prima. Wir haben eben gehört, aus Guatemala-Stadt emigrieren viele in den Norden in die USA. Und wir haben in vielen Zeitungsartikeln gelesen, dass unter diesen Menschen auch tausende unbegleitete Minderjährige sind. Warum ist das so?
Ja, es gab in 2014 einen Anstieg der unbegleiteten Minderjährigen, die sich auf den Weg nach Norden gemacht haben. In diesem Jahr scheint es nochmal ähnlich so zu sein. Es gibt unterschiedliche Gründe. Also ganz traditionell, also Migration ist hier nichts Neues. Es gab immer schon viele Migranten, die eben Guatemala verlassen haben aus wirtschaftlichen, sozialen Gründen. Es kommt jetzt einmal bei den Minderjährigen dazu. Es geht in vielen Fällen um Familienzusammenführung. Also Familie ist schon zum Beispiel in Mexiko oder in den USA und Minderjährige ziehen danach. Es ist aber wohl so, dass zusätzlich zu diesen wirtschaftlichen, sozialen Gründen natürlich auch der Faktor Unsicherheit, Kriminalität hinzukommt.
Und genau das liest man auch in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Dort warnt man vor Reisen in Guatemala. Was macht denn die Sicherheitslage so prekär?
Also es gibt einmal viel Kriminalität in diesem ganzen Bereich, Drogen, Handel, Drogen, Schmuggel, organisierte Kriminalität. Dann gibt es viel im Bereich Erpressung. Ist letztlich auch organisiert, wird teilweise von Banden auch aus Gefängnissen heraus organisiert und spielt sich oft in einem Bereich ab, den man gar nicht so für möglich hält. Also es sind eher Erpressungen im Bereich von Leuten, die gar nicht so viel Geld verdienen. Also zum Beispiel Busfahrer, Müllabfuhr, Leute, die ein kleines Geschäft haben. Und es ist in manchen Fällen so, also wenn Jugendliche sich dem entziehen wollen, also auch gerade diesem Bandenwesen, bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als entweder innerhalb des Landes zu migrieren, also auch das passiert, oder ganz das Land zu verlassen.
Und worauf richten Sie dann als Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung Ihre Bemühungen? Was versuchen Sie in Guatemala City zu tun?
Also es gab ja im letzten Jahr hier zahlreiche Proteste gegen Korruption. Also Korruption ist ein Problem, das den Staat eigentlich von oben bis unten durchzieht. Wir versuchen hier anzusetzen, also es gab Proteste, Organisationen, sei es von jungen Menschen, auch von Erwachsenen, die sich engagieren wollen. Eine entscheidende Rolle im letzten Jahr hat dabei die Kommission gegen Straflosigkeit gespielt. Das ist eine Kommission von den Vereinten Nationen, die ganz, ganz hochrangige Fälle von Korruption aufgedeckt hat. Also der ehemalige Staatspräsident, der sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft, die ehemalige Vizepräsidentin ebenfalls. Und wir versuchen eigentlich da anzusetzen, dass Leute hier auch selber politisches und gesellschaftliches Engagement übernehmen. Das ist schwierig und gerade im Rechtsbereich bringen sich Leute damit auch in Gefahr, aber letztlich kann das Land natürlich nicht abhängig sein von der Arbeit einer ausländischen Kommission, sondern die Rechtsstaatlichkeit im Land muss sich auch verbessern und dazu ist es am Ende auch notwendig, dass Leute sich gesellschaftlich und politisch engagieren und das versuchen wir auch zu unterstützen.
Erläuterungen von Annette Schwarzbauer, der Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Guatemala-Stadt. Besten Dank. Und hier kommt ein anderer Großer der lateinamerikanischen Literatur, das ist der Peruaner Vargas Llosa. Und sein jüngster Roman heißt Die Enthüllung, ist gerade im Surkamp Verlag erschienen und rechnet mit der Ära des peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori ab.
Ein wahrer Glücksfall für ihn aber waren, so die Legende, die seine Gestalt wie eine Aureole umgab, die Wahlen von 1990 gewesen. Jene Wahlen, die am Ende dem Ingenieur Alberto Fujimori den Sieg brachten. Zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang hatte die Marine herausgefunden, dass Fujimori nicht Peruaner war, sondern Japaner. Er war mit seiner Familie als Einwanderer nach Peru gekommen und wie bei so vielen asiatischen Einwandererfamilien hatten die Eltern, um ihrem Kind die Zukunft zu erleichtern, die Geburtsurkunde gefälscht oder gekauft. Dabei hatten sie den Tag der Geburt auf den Nationalfeiertag gelegt, den 28. Juli. Zugleich hatten sie ihm auch einen Taufschein besorgt, der seine peruanische Nationalität bekräftigen sollte. Als zwischen den beiden Wahlgängen durch die Presse ging, dass die Marine ihre Entdeckung bald publik machen würde, bekam Fujimori Panik. Wenn er Japaner war, setzte dies seine Kandidatur automatisch außer Kraft. In dem Punkt ließ die Verfassung keinen Spielraum. Im selben Moment ergab sich, wie es schien, der Kontakt zwischen dem besagten Doktor und dem in die Enge getriebenen Kandidaten. Der Doktor agierte prompt und genial. Innerhalb weniger Tage verschwanden alle Hinweise auf eine Fälschung Und die Offiziere der Marine, die es herausgefunden hatten, wurden bestochen oder eingeschüchtert, damit sie den Mund hielten und die Beweise zerstörten. Sie kamen nie ans Licht. So wurde etwa völlig mysteriös die Seite mit dem Taufeintrag im Kirchenbuch herausgerissen und ward nicht mehr auffindbar. Seit damals war der Doktor die rechte Hand von Fujimori und als Chef des Geheimdienstes mutmaßlich auch Drahtzieher der schlimmsten Verbrechen, ob Drogenhandel, Waffenhandel, Raub oder politischer Mord, wie dies seit fast 10 Jahren in Peru praktisch an der Tagesordnung war. Die Höhe des Vermögens, das er und Fujimori im Ausland angehäuft hatten, hieß es, sei schwindelerregend.
Scheiternde Staaten, der gefährliche Hinterhof der USA, heute unser Thema. Ein Nachtrag übrigens noch, der Schriftsteller Vargas Llosa ist mal selber in einer Wahl gegen Fujimori angetreten und hat verloren. Das gehört auch zur Wahrheit. Ja, aber uns interessiert hier noch einmal, woran scheitern Venezuela und die anderen? Das ist ein Phänomen, woran sie scheitern, das auch in Europa bekannt ist. Sie scheitern nämlich am Linkspopulismus. Karl-Dieter Hoffmann, Sie waren bis zum vergangenen Jahr Geschäftsführer des Zentralinstituts für Lateinamerika-Studien an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Guten Abend.
Guten Abend.
Lateinamerika hat keine EU, damit auch keine gemeinsamen Binnenmarktstrukturen, keine verbindenden politischen Institutionen. Gab es eigentlich nie Versuche, so etwas dort herzustellen?
Ja, das gibt es durchaus. Da muss ich Ihnen also widersprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Regionalbündnissen und auch viele politische Institutionen, die also die Länder verbinden. Das hat man zum Teil in den letzten Jahren auch gemacht, um sozusagen ein Gegengewicht zur OAS zu bilden, die ja von den USA dominiert wurden. Also in den heutigen politischen Institutionen sind Kanada und die USA gar nicht mehr vertreten. Das ist also auch ein Stück Emanzipation von der langen Zeit der Vorherrschaft der USA in der Region.
Aber diese Institutionen, die Sie als EU-ähnlich bezeichnen, die haben offensichtlich keinen mäßigenden Einfluss auf Populisten.
Nein, das ist wahr. Also die Wirtschaftsbündnisse, die ich erwähnt habe, das sind in der Regel Freihandelsabkommen oder Zollunionen. Da gibt es also keine Ausgleichsfonds für irgendwelche Regionen, wo größere Armut herrscht. Also von daher können die Populisten in ihren Ländern das tun, was sie wollen. Da wird von außen also keinen dämpfenden Einfluss ausgeübt.
Und eine Folge davon ist, Linkspopulisten wie Chavez, man könnte auch andere nennen, die klammern sich an die Macht. Irgendwie kann diese Mutation der Heilsbringer zu Despoten nicht unterbunden werden. Ist das eine Krankheit Lateinamerikas?
Ja, es sieht so aus, weil wir hatten ja früher dieses Phänomen durchaus in der Geschichte. Sie haben ja auch einige Beispiele genannt aus einigen Ländern. Das waren Diktatoren mehr, die dem rechten politischen Spektrum zugehörten, in der Regel von den USA unterstützt. Und die haben oft versucht, sich an der Macht zu verewigen, auch Familiendynastien, also etwa auch in Nicaragua, die Somozas. Was wir heute erleben, ist Somozismo Light. Jetzt Ortega, der ja ursprünglich mal gegen Somoza angetreten ist. Und wir erleben dieses Phänomen jetzt seit 15, 20 Jahren, aber in einer anderen politischen Richtung, also von links. Die konnten das machen, diese Präsidenten wie in Ecuador, in Bolivien, in Venezuela, weil die lange Zeit sehr erfolgreich agieren konnten, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr gut waren. Und diese Situation hat sich verändert, nachdem der starke von China sehr stark beeinflusste Wirtschaftsboom seit einigen Jahren abgeflacht ist. Und von daher geraten diese Präsidenten zunehmend unter Druck, wenn sie nicht mehr so viel verteilen können. Das ist ja in Venezuela ein ganz großes Problem.
Lange galt ja in Washington die Maxime, wir mischen uns in unseren lateinamerikanischen Hinterhof ein. Unter Obama hat das aufgehört, so scheint es. Oder begann das schon früher, dieses Desinteresse?
Das begann eigentlich schon etwas früher. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Einflussmöglichkeiten der Vereinigten Staaten in ihrem traditionellen Hinterhof geschwunden sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir dort seit längerer Zeit eben diese Linkspopulisten haben, die ganz bewusst auf Abstand gegangen sind zu den USA. Und natürlich dann mit dem eben auch schon erwähnten Wirtschaftsboom, der hauptsächlich aus Asien seine Impulse erhielt. Und damit wurden die Wirtschaftsverbindungen zu den USA, die hatten dann eine geringere Bedeutung und haben den verschiedenen Präsidenten dort einen größeren Spielraum geschaffen.
Aber der Export von Demokratie in andere Länder, der ist ja in den USA seit einigen Jahren aus guten Gründen verpönt. Man hat noch das Beispiel von Afghanistan und Irak im Auge. Mit der Annäherung an Kuba hat Präsident Obama ja etwas richtig gemacht. Könnte das disziplinierend auf die Populisten auf dem Kontinent einwirken?
Nein, das glaube ich nicht. Die haben das ja auch allesamt begrüßt. Das war ja eine lange Forderung aus Gesamt-Lateinamerika, ob von rechten oder linken Regierungen. Die fanden das alle gut, dass Obama das gemacht hat. Es ist ja in ihrer Sendung schon mehrfach erwähnt worden, die anderen Regierungen, vor allen Dingen Chavez, die standen ja eher in Opposition zu den USA. Und die USA boten in langer Zeit ja auch ausreichend Grund, sie für alles verantwortlich zu machen, was in ihrem Land schief lief. Das hat ja Castro schon so gemacht. Die feindliche Haltung der USA war für ihn ausreichend Begründung, die Repressionsschraube anzuziehen. Er konnte die wirtschaftlichen Probleme auf das Embargo zurückführen und so weiter und so fort. Also die USA, die haben jetzt eigentlich eine neue Position unter Obama. Der hat zwar nicht viel bewirkt, das liegt zum Teil aber auch daran, dass der Kongress etwa in der Immigrationspolitik einfach blockiert hat.
Erläuterung des Lateinamerika-Fachmannes Karl-Dieter Hoffmann. Besten Dank. Und das war der Tag über scheiternde Staaten im Hinterhof der USA. Wer immer nämlich im Weißen Haus regieren wird nach der Amtseinführung im Januar, er oder sie muss sich damit auseinandersetzen. Das wollten wir heute mitteilen. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.